Wenn Kinder und Jugendliche nach Deutschland kommen, werden sie in Vorbereitungsklassen auf den Unterricht vorbereitet. Dabei geht es nicht nur um die Sprache, sondern auch darum, wie bei uns der Unterricht aussieht. Wir haben mit Juniorprofessorin Nadja Wulff darüber gesprochen, wie solche Vorbereitungsklassen sich zusammensetzen, wie die Lehrkräfte mit der Aufgabe umgehen und welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt. Wer jetzt denkt, dass sich in den Vorbereitungsklassen nur geflohene Kinder und Jugendliche aufhalten, täuscht sich. Frau Wulff klärt auf.
Die Gruppe der neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler ist im Prinzip ein Konstrukt. Man darf das nicht so verstehen, dass es sich hierbei nur um Flüchtlinge und Flüchtlingskinder handelt. Es können durchaus Kinder und Jugendliche sein, deren Familien aus wirtschaftlichen Gründen migriert sind, wo die Eltern beispielsweise in Deutschland eine neue Arbeit bekommen haben. Auch diese Kinder, wenn sie im Alter zwischen 6 und 16 Jahren nach Deutschland gekommen sind, müssen die deutsche Sprache lernen und müssen auch einen Schulabschluss erwerben.
Und wie sieht denn dann diese Situation aus? Die sind hier und die werden dann sozusagen am Ort, an dem sie leben, dann ja auch in diese Vorbereitungsklassen geschickt.
Genau. Nach dem Zuzug aus dem Ausland werden alle Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter spätestens nach 6 Monaten tatsächlich auch schulpflichtig. Also das heißt, sie kommen in die Vorbereitungsklassen. Die Vorbereitungsklassen können eingerichtet werden, wenn an einer Schule mindestens 10 Kinder, Jugendliche gibt, die nicht über hinreichende Kompetenzen des Deutschen als Zweitsprache verfügen. Ja, und so werden neue Klassen eingerichtet, sehr heterogen, bunt gemischt. Es kann durchaus sein, dass in einer Vorbereitungsklasse 10 verschiedene Nationalitäten vertreten sind, 15 verschiedene Erst- und Zweitsprachen. Sie müssen sich vorstellen, wenn man mehrere Jahre auf der Flucht ist über die Türkei, über Griechenland, dann hat man ja auch irgendwie die Möglichkeit, beziehungsweise es ist notwendig, die Sprache zumindest mündlich zu beherrschen, damit man durch den Alltag kommt. Es sind also Kinder und Jugendliche, die über verschiedene Kompetenzen verfügen, die recht unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen. Es können Kinder und Jugendliche sein, die in ihrem Heimatland mehrere Jahre die Schule besucht haben. Aber wir haben in einer Vorbereitungsklasse natürlich auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die die Schule noch kein einziges Mal von innen gesehen haben, die in ihrer Erstsprache, ob es jetzt nun Swahili, Kurdisch, Türkisch, Arabisch oder Russisch, nicht alphabetisiert sind. Das kommt dann als eine zusätzliche Herausforderung.
Da ist ja auch kein Kindergarten gewesen, das kommt ja genau noch dazu. Also es fehlen ja, sagen wir mal, jetzt im Vergleich zu jemandem, der hier aufwächst in der Familienstruktur und die normalen Organisationen durchläuft, die man durchläuft, bevor man in die Schule geht, das fehlt ja dann alles.
Ganz genau. Und da sprechen Sie schon die nächste Herausforderung an. Es ist nicht nur die Sprache, es ist nicht nur die Schrift, es sind auch die Arbeitstechniken und Methoden, die hier Kinder sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule kennenlernen dürfen. Viele Kinder einer Vorbereitungsklasse wissen nicht, wie man beispielsweise ein Arbeitsheft anlegt oder wie man mit Klebestift und Schere arbeitet. Das muss alles erlernt werden. Zunächst einmal. Dann kommen aber auch noch Methoden, die hier in der deutschen Schule durchaus gängig und allen Schülerinnen und Schülern vertraut sind. Zunächst einmal Sozialform, Gruppenarbeit oder Partnerarbeit, das je nachdem aus welcher Lerntradition, aus welcher Lernkultur die neu zugewanderten Kinder und Jugendliche kommen, ist das möglicherweise nicht bekannt. Da wird nur im Plenum gearbeitet, Frontalunterricht, ganz genau. Dann kommen auch tatsächlich die Methoden, die hier eingesetzt werden, sowas wie kooperatives Lernen ist nicht in jedem Land die präferierte Methode.
Lehrkräfte, die in sogenannten Vorbereitungsklassen arbeiten, haben zum Teil Schülerinnen und Schüler in den Klassen, die bis zu 10 verschiedene Sprachen sprechen. Keine einfache Aufgabe. Wie das funktioniert, erklärt uns Dr. Nadja Wulff, Juniorprofessorin an der PH Freiburg.
Was ich mich immer wieder frage und was sich vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer fragen, wie unterrichte ich denn, wenn ich die Ursprungssprache nicht kenne? Kinder aus 10 verschiedenen Nationen, Wie spreche ich die denn an, wenn die alle eine andere Sprache sprechen beispielsweise?
Ja, das ist eine spannende Frage. Und diese Frage stellen sich gewiss auch viele Lehrkräfte in Vorbereitungsklassen. Man versucht sich zunächst einmal mit Händen und Füßen zu verständigen. Und das geht. Das wissen wir alle. Wenn wir selber ins Ausland gehen und die Landessprache nicht beherrschen, dann sind wir gezwungen, mit Mimik, Gestik, mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit. Man kann versuchen, über das Englische, soweit die neuen Schülerinnen und Schüler diese Sprache in ihrem Heimatland bereits gelernt haben, sich zu verständigen. Und die Kreativität und die Methodenkompetenz der Lehrkraft ist natürlich gefragt. Wir wissen, Lehrkräfte in Vorbereitungsklassen brauchen dringend Professionalisierungsangebote und Unterstützung.
Deshalb haben Sie ja vermutlich auch hier an der Hochschule das Promotionskolleg mit auf die Reise gebracht. Jetzt würde ich gerne kurz vielleicht zusammenfassen, welche Herausforderungen gibt es denn in Bezug auf die Vorbereitungsklassen im Allgemeinen, also jetzt in Bezug auf Baden-Württemberg. Also was würden Sie sagen, welche Punkte sind die, an denen man wirklich arbeiten muss?
Es ist ganz wichtig, dass in Vorbereitungsklassen speziell ausgebildete DATS-Lehrkräfte.
Also Deutsch als Zweitsprache?
Genau, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Es ist wichtig, dass es genügend entsprechende Lehrwerke gibt für Kinder und Jugendliche. Es ist wichtig, dass zusätzliche Lernangebote auch im Bereich der Alphabetisierung geschaffen werden. Und das ist unser spezielles Thema, es ist wichtig, dass auch ein Curriculum entsteht für die Vorbereitungsklasse.
Das heißt, das gibt es noch gar nicht in dieser Form?
Jein, es gibt erst vor kurzem ein Curriculum für die Vorbereitungsklasse. Allerdings werden in diesem Curriculum noch nicht alle wichtigen Aspekte berücksichtigt, zum Beispiel was das fachliche Lernen in der Vorbereitungsklasse angeht. Denn man muss es sich so vorstellen, viele Kinder und Jugendliche haben durch die Flucht die wertvolle Schulzeit verloren. Sie müssen natürlich zunächst einmal die deutsche Sprache erlernen, aber sie sollten auch möglichst schnell in den Regelunterricht integriert werden. Und Regelunterricht ist auch Fachunterricht. Sie müssen auf den Fachunterricht vorbereitet werden, sei es das Fach Biologie oder Geschichte oder Erdkunde. Und sie müssen auch die Methoden und Arbeitstechniken aus diesen Fächern kennenlernen, zum einen. Zum anderen auch geht es um die Fachsprache, um die Bildungssprache, in der im Fachunterricht, aber auch im Deutschunterricht die Lerninhalte vermittelt werden. Die Kinder und Jugendliche in der Vorbereitungsklasse sollen auf den Regelunterricht gezielt vorbereitet werden. Und da fehlt uns das entsprechende Curriculum, das sowohl den Lernenden als auch den Lehrenden als Grundlage dienen soll.
Wir alle kennen das. Wir lernen eine neue Sprache, Vokabeln, Grammatik, Aussprache. Dann aber gibt es da Worte, die mal so und mal so zu verstehen sind. Wenn man in der Schule am Unterricht teilnimmt, kommt die Fachsprache dazu. Die gibt uns zusätzlich Aufgaben für das Verständnis mit, die nicht ohne weiteres mal eben schnell klar sind. Wir haben mit Nadja Wulff, Juniorprofessorin an der PH Freiburg, Frau Bundschuh und Herrn Willmann darüber gesprochen, welche Herausforderungen es gibt, wenn man Unterricht in einer Zweitsprache verstehen will und wie in den Vorbereitungsklassen mit diesen Herausforderungen umgegangen wird.
Viele Kinder und Jugendliche mit Deutsch als Zweitsprache haben im Fachunterricht zwar einen Alltagswortschatz, der durchaus ausreicht, um die Kommunikationsbedürfnisse zu befriedigen in der Kommunikation auf dem Pausenhof oder in der Familie. Aber wenn es um die Fachlexik geht, gibt es große Lücken und Defizite. Viele Begriffe kennt man eigentlich schon aus der Alltagssprache. Im Fachunterricht kommen aber neue Konzepte, fachliche Konzepte dazu. Ein paar Beispiele: Spannung in der Alltagssprache und in der Fachsprache der Physik. Oder ätzend in der Fachsprache der Chemie und in der Alltagssprache. Oder Stärke in der Sprache der Chemie oder Biologie und in der Alltagssprache. Also Begriffe, die bereits aus der Alltagssprache bekannt sind, sollen mit neuen fachlichen Konzepten belegt werden.
Häufig wissen wir ja Begriffe wie Blume oder Möbelstück, aber wir wissen nicht, was heißt Gänseblümchen auf Englisch, Französisch oder Spanisch. Also diese Feinheiten und wenn es dann auch noch Doppelbelegungen für Begriffe gibt, das ist ja unfassbar schwierig, wenn man so auch gezwungen ist, eine Sprache zu lernen. Also das kann ja eigentlich jeder nachvollziehen. Aber wahrscheinlich ist das den Lehrerinnen und Lehrern, die jetzt nicht unbedingt da Staatsausbildungen genossen haben, nicht so bewusst in ihrem Fachunterricht.
Ja, es ist ihnen häufig tatsächlich nicht bewusst, dass der Wortschatz, aber auch die grammatischen Strukturen der Fachsprache eine Hürde für sprachschwache Lernende sein könnten. Und so werden einfach neue Begriffe eingeführt, ohne dass es genügend Wortschatzarbeit, dass es keine expliziten Erklärungen oder nur über Definitionen geht. Und das ist für Lernende mit Deutsch als Zweitsprache, vor allem wenn sie gerade mal am Anfang des Zweitspracherwerbs sind, eine Herausforderung. Da können sie sich nicht aktiv am Unterricht beteiligen und fallen durch.
Beziehungsweise haben dann einfach Anschlussschwierigkeiten. Doch das Problem, dass es gar nicht unbedingt erkannt wird als das Problem, was dahinter steckt, vielleicht ja auch, könnte ich mir auch noch vorstellen.
Ja, das ist ein heikles Thema, aber es gibt tatsächlich Fälle, wo dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler nicht genügend Deutsch als Zweitsprache beziehungsweise nicht über fachsprachlichen Kompetenzen verfügen, als kognitiv unterentwickelt, abgestuft wird und möglicherweise sogar auf eine Sonderschule geschickt wird.
Wie ist das denn, wenn ich beispielsweise in meiner Erstsprache, also früher hat man ja Muttersprache dazu gesagt, aber wenn ich in meiner Erstsprache schon gar nicht diese Begriffe kenne, kann ich das dann in meiner Zweitsprache ohne weiteres adaptieren, was damit gemeint ist? Herr Willmann, Sie schütteln den Kopf, kommen Sie doch ans Mikrofon.
Also man geht davon aus, wir sprechen bei der Erstsprache von der L1, wenn in der L1 diese bildungssprachlichen Kompetenzen nicht angelegt wurden oder diese Lernprozesse nicht abgeschlossen wurden, dann fehlen die auch beim Erwerb der L2. Also andersrum aber gesagt, jemand, der in der L1 das durchlaufen hat und schon über die bildungssprachlichen Kompetenzen verfügt, der wird sich in der L2 dann natürlich umso leichter tun.
Bedeutet aber doch auch, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass man eigentlich diese Kinder in ihrer Erstsprache unterrichten müsste, auch neben Deutsch als Zweitsprache.
Das wäre ideal, ja.
Okay. Das wär
aber das können wir nicht leisten. dann müsste man noch zehnerlei andere Sprachen sprechen und das ist einfach logistisch nicht machbar.
Aber das wäre im Prinzip
das wäre Idealfall. Okay.
Das wäre sehr wünschenswert, aber da fehlen der deutschen Schule einfach die Ressourcen. Und wir haben bereits gesagt, die Sprachenvielfalt, die in einer Vorbereitungsklasse und später im Regelunterricht herrscht, ist enorm. Der Wunsch besteht aber weiterhin, dass man die Herkunftssprachen der Schülerinnen und Schüler zu funktionalen Varietäten ausbaut.
Da würde ich gerne noch einhaken. An den Elternabenden habe ich in der Vorbereitungsklasse immer wieder den Eltern gesagt, sie sollen mit ihren Kindern weiter die Erstsprache sprechen und auch weiterentwickeln, also Literatur, Zeitschriften altersgemäß dazu holen, sodass das auch weiter sich entwickelt, weil es eben dienlich ist für den Erwerb der Zweitsprache.
Es ist interessant, weil das ja auch ein echtes Politikum ist. Ich habe auch schon häufig Beispiele gehört, ja, die Eltern haben die Bücher aus der Erstsprache weggeworfen, damit die Kinder hier super schnell Deutsch lernen. Wenn man jetzt hier so unsere politischen Diskussionen gerade verfolgt, dann heißt ja immer, hier entstehen Ghettos auch durch die Sprachlichkeit und so. Das widerspricht dem ja komplett. Aus fachwissenschaftlicher Perspektive.
Ja, dennoch kann man die Erstsprache gut weiterentwickeln und man kann sie auch in Unterrichtssituationen nutzen. Wenn ich zwei Schüler mit der gleichen Erstsprache hatte und der eine hatte etwas verstanden, warum soll er es nicht in seiner Muttersprache dem Mitschüler erklären? Mhm. Also Mehrsprachigkeit wird so genutzt.
Wir sprechen heute über das Lernen von Deutsch als Zweitsprache. Das findet für Kinder und Jugendliche in der Regel in Vorbereitungsklassen statt, sobald sie hier in Deutschland eingeschult werden. Herr Willmann und Frau Bundschuh sind abgeordnete Lehrkräfte, die im neuen Promotionskolleg vom fachsensiblen Sprachunterricht zum sprachsensiblen Fachunterricht an der PH Freiburg ihre Doktorarbeiten schreiben. Sie haben jahrelang in Vorbereitungsklassen gearbeitet und bringen viel Expertise mit, wenn es darum geht, Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache zu unterrichten. Wir haben die beiden gefragt, wozu sie in den nächsten Jahren forschen werden.
Sie sind abgeordnete Lehrer. Sie schreiben jetzt hier an der Hochschule Ihre Dissertation und zwar zum Thema Microscaffolding in Vorbereitungsklassen. Das sagt jetzt wahrscheinlich 99,9% unserer Hörerinnen und Hörer gar nichts. Können Sie uns sagen, was sich dahinter verbirgt?
Ja gut, die Vorbereitungsklassen, die haben wir ja schon erläutert. Das Microscaffolding ist eine Methode, mit der versucht wird, sprachliche Hilfen zu geben, um fachliche Inhalte zu begreifen und gleichzeitig natürlich auch sich die Sprache besser anzueignen. Das Scaffold auf Englisch bedeutet Baugerüst oder Gerüst und das ist eigentlich ein gutes Bild. Wenn ich ein Haus baue, dann baue ich ein Gerüst, aber ich lasse es nur so lange stehen, wie ich es brauche. Wenn der Teil gebaut ist, dann baue ich es wieder ab und so ist das Scaffolding auch zu verstehen. Ich gebe eine punktuelle Hilfe, damit der Lernende eine Situation meistern kann, die er ohne Hilfe in dem Moment nicht schaffen würde, aber das nächste Mal schafft das vielleicht und dann ist das Gerüst weg.
Und wie kann ich mir das jetzt im Speziellen in Bezug auf Sprache dann vorstellen? Haben Sie da ein Beispiel?
Also bei mir geht es jetzt darum, dass ich die Unterrichtskommunikation oder Interaktion in Vorbereitungsklassen sehr genau untersuche mittels der Gesprächsanalyse und ich werde also auf die sehr kleinen interaktionalen Praktiken achten, wie Verständnis hergestellt werden kann. Jetzt geht es zunächst mal auch darum zu suchen, wie wird es überhaupt gemacht? Welche Praktiken verwenden Lehrer da? Denn der Unterricht findet ja schon statt und es wird ja auch vielfach gute Arbeit geleistet und da lohnt es sich dann auch genauer hinzusehen. Und dann versuche ich, was darüber zu erfahren, wie diese Praktiken wirken, wie Verständnis hergestellt wird. Und daraus ableitend versuchen wir dann eben vorsichtig Handlungsempfehlungen zu formulieren, die dann wiederum in die Lehrerausbildung einfließen können. Konkrete Beispiele, wird jetzt schwierig, so ganz aus dem Zusammenhang. Es geht schlichtweg darum, dass ich sprachliche Hilfen gebe, um Dinge besser zu verstehen.
Sie werden das wahrscheinlich mit Videoanalysen machen oder
richtig, ja, als Beobachter? Unterricht wird aufgezeichnet. Bei der Gesprächsanalyse folgt dann eine relativ aufwendige Transkription, einfach um die Flüchtigkeit des gesprochenen Worts da doch irgendwie der entgegenzuwirken und das hinterher noch gezielt auswerten.
Sie haben ja auch gerade erst angefangen. Werden Sie das in verschiedenen Schulen und Vorbereitungsklassen machen oder haben Sie da eine spezielle Schule, mit der Sie dann kooperieren werden und dort dann den Unterricht beobachten?
Also es werden schon verschiedene Klassen sein. Das hängt noch ein bisschen eine andere Sache dran. Es gibt ein neues Lehrwerk, Intro, das sehr gezielt darauf ja ausgerichtet ist, fachliche Inhalte mit in den Sprachunterricht für Vorbereitungsklassen hineinzunehmen. Und vorzugsweise sind es dann natürlich auch Klassen, die dieses Lehrwerk verwenden. Denn dann sind wir sehr nah an unserer Verknüpfung von Sprach- und Fachunterricht.
Frau Buntschuh, Sie sind auch in einem Promotionskolleg und Sie beschäftigen sich mit sprachlichem und fachlichem Lernen in den Vorbereitungsklassen. Und zwar machen Sie Sprachbedarfsanalysen in Schulen und gucken danach, was die Schülerinnen und Schüler brauchen. Wie kann man sich das vorstellen?
Zunächst mal, wir haben vorher schon gehört, es wäre erforderlich, dass wir ein Curriculum haben, das wirklich so gestaltet ist, dass in Vorbereitungsklassen die Inhalte vermittelt werden, die die Schüler auch hinterher dann in der Schule brauchen. Und nicht nur im Unterricht, ja, Schule ist ja mehr als nur der Unterricht. Wir haben da zum Beispiel den Ganztagsbereich oder die Schulsozialarbeit oder Schüler müssen auch mal aufs Sekretariat und dort Informationen erfragen oder ein Formular ausfüllen. Und da ist es zunächst mal meine Aufgabe zu gucken, welche Bereiche gibt es in der Schule, in denen die Schüler kommunizieren müssen und erhebe da den Sprachbedarf von Schülerinnen, also unabhängig jetzt von VK-Schülerinnen, sondern überhaupt den Sprachbedarf, den Schüler in der Schule haben. Wenn ich diesen erhoben habe, dann schaue ich mir eben an, was Schüler können müssen in der Schule und schaue dann, was kann man denn schon in das Curriculum hineinnehmen für die Vorbereitungsklassen, damit die gezielt auf diese Situationen vorbereitet werden.
Damit überhaupt mal das Feld auch klar ist. Ich stelle mir das echt komplex vor, weil, also ist da der Schulhof auch mit drin?
Ja, da ist es natürlich von der Sprache eher alltagssprachlich, aber das sind eben so Bereiche wie Ganztagesbereich oder Mensa, ja, Schulsekretariat, Schulleitung, da müssen die Schüler auch mal vorsprechen, ja, oder haben da was zu erledigen, sodass wir dieses ganze Feld eigentlich berücksichtigen. Und das gibt es bisher nicht, dass so ein Curriculum gegeben ist, das eben so den ganzen Bereich abdeckt und schaut, was müssen Schüler in ihrer Rolle können und wo müssen sie kommunizieren, sprachlich handeln. Und Unterricht ist da eben nur ein Feld davon.
Also die Sprachbedarfsanalyse darf ich jetzt so verstehen, dass man erstmal guckt, was brauchen die eigentlich alles an sei es Wortschatz, sei es aber auch...
Genau, Sprachhandlungen, auch so Arbeitstechniken, um ausführen zu können, was müssen sie da verstehen. Man spricht ja auch von Klassenzimmer, Classroom Language, Klassenzimmersprache, dann die Sprache, also die Schulsprache, Arbeitsaufträge sind da zum Beispiel mit drinnen und dann natürlich diesen fachsprachlichen Bereich des Fachunterrichts mit dem Wortschatz oder mit den spezifischen Textsorten, die es dort gibt, also die ganzen Bereiche.
Am Ende entsteht dann quasi ein Lehrwerk, was eben angeboten wird für Lehrerinnen und Lehrer dann, oder was soll entstehen?
Es soll eher eine Grundlage sein für die Lehrer, also ein Lehrplan, Curriculum, ein Rahmenplan für den Unterricht in Vorbereitungsklassen. Also sozusagen DATS-Unterricht mit dem Ziel, die Schüler dann ins Schulleben zu integrieren, sie damit auszustatten, mit dem, was sie hinterher brauchen.
Sich in einer neuen Kultur zurechtzufinden, eine neue Sprache zu erlernen, dem Unterricht in einer Zweitsprache zu folgen, keine leichte Aufgabe, weder für Schülerinnen und Schüler noch für Lehrkräfte, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten. Über die Herausforderungen haben wir bereits gesprochen. Frau Bunschuh hat kürzlich einen ehemaligen Schüler getroffen und sich sehr darüber gefreut. Weshalb, berichtet sie im Folgenden. Betiteln könnte man die Geschichte vom Straßenkind bis zum baldigen Studium.
Frau Bunschuh, Sie promovieren hier an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Sie sind in diesem Promotionskolleg auch mit drin. Und Sie haben lange Zeit in Villingen-Schwenning eine Vorbereitungsklasse geleitet. Und Sie haben eine Geschichte mitgebracht von einem Schüler, den Sie begleitet haben. Würden Sie die Geschichte mit uns teilen?
Er kam aus einem afrikanischen Land und er hat dort mit seiner Mutter alleine gelebt. Die Mutter verstarb, sodass er zeitweise als Straßenkind dort gelebt hat. Er ist dann auf irgendwelchen Wegen nach Deutschland gekommen und eines Tages klopft es an der Klassenzimmertür und er steht da mit der Sekretärin, ein neuer Schüler. Das ist übrigens eine ganz typische Situation für die Vorbereitungsklassen, dass jeden Tag die Tür aufgehen kann und wieder neue Schüler mit dazustoßen in die Lerngruppe. Ja, und dieser Schüler war sehr wissbegierig, hat sehr schnell Deutsch gelernt. Und ich konnte ihn nach einem Jahr in die Realschule schicken. Er hat dort seinen Realschulabschluss gemacht und kürzlich habe ich ihn zufällig getroffen. Und er sagte mir, er macht gerade eine Ausbildung als Erzieher, ist nächstes Jahr fertig. Parallel dazu erwirbt er die Fachhochschulreife und sein Ziel ist es, danach Sozialpädagogik an der Fachhochschule zu studieren. Und als er damals noch bei mir in der Klasse war, hat er gesagt, wissen Sie, Frau Bunschuh, ich will so viel lernen, weil mein Verstand, das ist das Einzige, was ich habe. Ich habe keine Verwandten mehr, ich habe niemanden und das ist das Einzige, worauf ich bauen kann. Und ich möchte einfach eine gute Zukunft haben. Ja, und es freut einem natürlich sehr, solche Beispiele dann einfach auch mitverfolgen zu können.
Wenn das jetzt ein gewähltes Beispiel ist, heißt es ja auch, es gibt viele andere Beispiele, wenn Sie sagen, da ist viel Wechsel. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass viele Kinder wieder gehen müssen, die eine Weile lang in der Vorbereitungsklasse wahrscheinlich auch waren. Was würden Sie sagen, wie sieht da der Alltag aus?
Also der Normalfall ist es, dass die Schüler dann nach einem Jahr in andere Klassen gehen, wo sie bildungsmäßig hinpassen. Dass Schüler wieder zurück in ihre Heimatländer müssen, ist eher der Ausnahmefall, weil der Großteil der Schüler in den Vorbereitungsklassen sind doch Migranten aus EU-Ländern, deren Eltern einfach hier arbeiten. Von daher sind eigentlich so die positiven Fälle, wo es gut weitergeht, sind eigentlich die Mehrzahl. Natürlich jetzt aufgrund der Kriegssituation haben wir auch Schüler, die Bildungslücken haben, die jetzt theoretisch eigentlich im Alter wären, um in der Sekundarstufe in eine Klasse zu gehen, denen aber der Grundschulstoff fehlt in Mathematik. Und das sind große Herausforderungen, sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Schüler selbst. Natürlich, das sind dann eher die schwierigen Fälle.
Das ist ja wahrscheinlich auch eine riesige Varianz an Alter, stelle ich mir jetzt mal vor.
Ja, in der Anfangszeit, also so in den ersten Jahren, hatte ich eine Altersspanne von 11 bis 18 Jahren. Ja, jetzt mittlerweile gibt es ja doch auch auf den Berufsschulen die VHBO-Klassen, die dann speziell für die älteren Schüler vorgesehen sind. Und so, dass es jetzt im Moment ja von 11 bis 15 Jahre ist, also nicht mehr ganz so groß. Aber diese Spanne vom Alter, das ist gar kein Problem. Die Schüler knüpfen gut Kontakt, diese unterstützen sich, die Älteren passen ein bisschen auf die Kleineren auf. Und das ist immer also eine sehr, sehr gute Lernatmosphäre gewesen. Und als Lehrer hat man natürlich den Vorteil, dass man sieht, was das Ergebnis der Arbeit ist. Weil in den ersten Tagen, da können sie nichts sprechen, ja. Und am Ende des Jahres können sie schon recht gut kommunizieren, auch wenn natürlich viel dann noch fehlt, was in der Regelklasse gebraucht wird, was Frau Wulff schon gesagt hat, eben das Bildungssprachliche muss weiterentwickelt werden. Aber dennoch hat man die Ergebnisse einfach vor Augen und das ist natürlich nicht so deutlich sichtbar, wenn man in der Regelklasse unterrichtet.
Um Deutsch als Fremdsprache oder als Zweitsprache zu unterrichten, brauchen Lehrkräfte Professionalisierung. An der PH Freiburg gibt es dazu ein vielfältiges Angebot. Nadja Wulff, Juniorprofessorin an der PH Freiburg, sprach mit uns darüber, welche Möglichkeiten es gibt, sich zu professionalisieren.
Es gibt tatsächlich an der PH Freiburg viele verschiedene Möglichkeiten, sich im Bereich Deutsch als Zweit- und Fremdsprache zu qualifizieren bzw. weiter zu qualifizieren. Wir haben den Bachelorstudiengang DAF-DATS, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Wir haben den Masterstudiengang Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. In diesem Semester, in diesem Wintersemester, gab es 30 Neueinschreibungen für den Master. Also das Interesse an den Thematiken Spracherwerb, Zweitspracherwerb, Fremdsprachenerwerb ist recht groß. Man braucht aber natürlich nicht ein ganzes Studium zu absolvieren, um Expertise im Bereich DAF-DATS zu erwerben. Wir haben das Hochschulzertifikat Deutsch als Zweitsprache. Als Kontaktstudium, da besteht die Möglichkeit, im Laufe eines Jahres die wichtigsten theoretischen Grundlagen, aber auch die ersten praktischen Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln. Wir haben auch noch ein weiteres Hochschulzertifikat, auch als Kontaktstudium. Es geht um produktiven Umgang mit Heterogenität. Dieses Hochschulzertifikat ist im Bereich der Erziehungswissenschaften angesiedelt. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten, sich mit den Themen Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache auseinanderzusetzen. Wir haben hier an der PH Freiburg das sogenannte Sprachenzentrum, das von Sandra McGurry geleitet wird. Und hier können die Studierenden, die interessierten Studierenden, Sprachtandems abschließen mit neu zugewanderten Schülern, mit neu zugewanderten jungen Erwachsenen, wo sie dann die Möglichkeit haben, eine Herkunftssprache zu lernen, sei es Türkisch, Russisch, Arabisch. Es geht einfach nur darum, dass man den eigenen Horizont erweitert, dass man eine neue Sprache zusammenlernt und dass man das eigene Sprachwissen Deutsch als Erst- oder Zweitsprache weitergibt.
Wer jetzt Interesse an diesen Angeboten hat, findet weitere Informationen unter www.ph-freiburg.de.